Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Diese Woche machte die Meldung die Runde, dass eine weitere Ladung von Angestellten-Daten der Genfer Filiale der HSBC an die amerikanischen Behörden weitergegeben wurde. Gleichzeitig werden die CDs mit Steuerdaten, die nach Deutschland ausgeliefert wurden, in der deutschen Schweiz heftig diskutiert. Ich habe unseren Korrespondenten Thomas Guterson gefragt, wie die Herausgabe der Angestellten-Daten in der Romandie kommentiert wurde.
Ja, sie wurde heftig kommentiert. Es war ein großes Thema. Bereits letztes Wochenende ging es los. Da haben frühere Mitarbeiter der HSBC am Radio ausgesagt, dass sie einen Brief erhalten haben, der sie über diese zweite Ladung von Angestellten-Daten, die nach Amerika geschickt wurden, informiert wurden. Und das hat dann die Medien in der Westschweiz aufgeschreckt. Das war ein Thema die ganze Woche durch. Mitunter wurde mit großer Bestürzung darüber berichtet, da viele Angestellte der HSBC, wie sie selber sagen, gar nichts mit den US-Geschäften am Hut hätten und nun alle Bankangestellten unter einer Art Generalverdacht stünden, in den USA krumme Dinge gemacht zu haben. Es stehen auch mehrere Klagen im Raum. Genfer Anwälte haben Klage eingereicht gegen die HSBC selbst, aber auch gegen den Bundesrat, der es erlaubt hat, eine erste Ladung von Angestellten-Daten nach Amerika zu schicken. Die Frage stellt sich natürlich schon, ob die HSBC jetzt schon wieder Daten schicken darf, wenn diese Klagen noch offen sind. Und das ist die große Debatte im Moment hier in der Westschweiz.
Um was für Daten geht es denn da überhaupt?
Es geht um Namen einerseits der Angestellten, andererseits ihrer Kunden. Es geht um Briefe, E-Mails, die zwischen den Angestellten und den Kunden hin und her geschickt wurden, Sitzungsprotokolle, Spesen, Abrechnungen zum Beispiel von Auslandreise, alles Mögliche, also alle möglichen Daten wurden da offenbar verschickt. Doch im Einzelfall weiß man eben nicht, welche Daten geliefert wurden. Das wissen noch nicht einmal die Angestellten selbst, denn die HSBC will nicht sagen, wessen Daten jetzt genau in die USA verschickt wurden und wessen Daten eben nicht.
In der deutschen Schweiz gibt es eine parallele Debatte, und zwar über Steuerdaten-CDs für Deutschland. Hört man davon auch etwas in der Romandie?
Ja, es ist fast eine umgekehrte Welt. Während in der Deutschschweiz extensiv über diese Steuerdaten-CD diskutiert wurde, war das in der Westschweiz tatsächlich ein weniger großes Thema. Die Tagesschau, das Westschweizer Radio, die Zeitungen haben darüber berichtet, aber halt einfach sehr, sehr viel weniger als eben über diese Debatte um die Angestellten-Daten, die nach Amerika geschickt wurden.
Und gibt es dafür einen Grund, warum das nicht so debattiert wird?
Ja, weil deutsche Steuerflüchtlinge in der Westschweiz einfach weniger ein Thema sind. Es betrifft die Westschweiz ja weniger, da es sehr viel weniger Deutsche in der Westschweiz gibt. Hingegen beim Problem mit den Bankangestellten-Daten, da geht es um einen vitalen Sektor für die Westschweiz. Der Genfer Finanzplatz ist mit dem Rohstoffhandel der wichtigste Sektor in Genf. Da geht es um sehr, sehr viel Geld. Und da sehr viele Angestellte der HSBC auch Westschweizer sind und mehrere Westschweizer Anwälte sich ihren Anliegen angenommen haben, also Klage eingereicht haben, ist das definitiv das viel größere Thema als jetzt in der Deutschschweiz.
Kommen wir zu unserem zweiten Thema, Thomas Guterson. Es geht um den Bahnhof in Lausanne. Der brauche dringend eine Erweiterung. Stellt sich die Frage, warum ist denn das so dringend?
Ja, die Bahninfrastruktur hier am Genfer Seebogen platzt fast gar aus allen Nähten. In den letzten 10 Jahren ist die Bevölkerung hier explosionsartig gewachsen, vor allem in Lausanne und in Genf. Das spiegelt sich dann auch wieder in der Bahnbenutzung. Während vor 10 Jahren noch etwa 25.000 Personen täglich im Bahnhof Lausanne ein- und ausgehen, sind es heute schon 50.000 Personen. Und die SBB rechnet, dass in 10 Jahren sich das Ganze also noch einmal verdoppelt, also dass 2022 etwa 100.000 Personen am Bahnhof Lausanne ein- und ausgehen. Und das kann der Lausanner Bahnhof unmöglich prestieren. Er ist schon jetzt hoffnungslos überfüllt zu Stoßzeit. Und das kann dann auch bei einfahrenden Zügen, so volle Bahnhof geht, können dann auch gefährlich sein.
Das klingt ganz danach, als brauche es eine Erweiterung. Aber was konkret ist denn da geplant?
Genau, eine Erweiterung ist jetzt vorgeschlagen worden diese Woche. Es geht darum, dass man ein Gleis mehr bauen will, also dass der Bahnhof Lausanne insgesamt 10 Gleise bekommt. Aber das ist nicht der Hauptfaktor. Wichtiger ist, dass die Quais breiter werden. Im Moment sind sie etwa 7 Meter breit. Das reicht nicht. Sie sollen künftig 14 Meter breit werden. Und die Hauptänderung, die Gs sollen vor allem länger werden, so dass auch Züge von bis zu 400 Meter Länge in Lausanne halten können. Und das ist die Anforderung, die die SBB selbst da an sich stellt.
Aber wenn man jetzt diese Maßnahmen anschaut, Gleise verlängern, mehr Gleise einrichten, das braucht Platz. Und Platz ist in der Innenstadt von Lausanne Mangelware.
Ja, genau, und das ist der heikle Punkt bei der Sache. Es müssen Gebäude abgerissen werden. Einerseits betrifft es das Parkgebäude unterhalb des Bahnhofs, das ist kein Politikum, da wohnt ja niemand. Aber es geht eben auch um Wohnhäuser und Wohnungen, die abgerissen werden. Und es geht auch um das Lausanne Guesthaus, eine Herberge für Rucksacktouristen. Auch das muss dem neuen Bahnhof weichen. Und da hat man jetzt ein Jahr mit den Anwohnern gestritten, förmlich. Und nun hat man doch jetzt mittlerweile eine Lösung gefunden.
Und was ist genau der Plan?
Ja, einerseits werden weniger Häuser abgerissen als ursprünglich gedacht, als ursprünglich geplant. Das betrifft jetzt nur noch, in Anführungszeichen, 54 Wohnungen. Anfangs waren es 80 Wohnungen. Also man konnte da 30 Wohnungen vom Abriss bewahren. Andererseits hat die Stadt nun doch noch 2 Wohnorte gefunden, um Wohnungen zu bauen, damit man die Leute umsiedeln kann. Die SBB sagt, sie übernehme die Umzugskosten und will auch eine Entschädigung zahlen, zumal die Mieten an den neuen Wohnungen wahrscheinlich höher sein werden als jetzt eben an den alten Wohnungen.
Soweit also Lausanne, aber erweitern wir mal ein bisschen den Blick. Da gibt es noch eine andere Stadt, die von diesem Bevölkerungswachstum sehr betroffen ist und auch von Verkehrsproblemen, nämlich Genf. Wie sieht es denn da aus mit dem Bahnhof Genf?
Ja, und da ist das Problem noch viel größer als in Lausanne. Und es sieht im Moment gar nicht nach einer Lösung aus. Der Bahnhof Gornevin ist noch etwas kleiner als der Bahnhof Lausanne und muss mehr ausgebaut werden. Man spricht davon, dass man 1 G zusätzlich bauen muss und 2 Gleise. Zudem sollen die Gleise auch länger werden wie im Bahnhof Lausanne. Und das bedeutet nun auch wieder, dass Häuser abgerissen werden. Ein halbes Quartier in der Nähe des Bahnhofs muss verschwinden. Man spricht da von ungefähr 370 Wohnungen. Das Quartier, das betroffen ist, das ist ein spezielles Quartier. Es heißt Quartier des Grottes. Es ist ein alternatives, junges Quartier mit sehr, sehr tiefen Mieten. Und die Anwohner haben sich bis jetzt sehr zur Wehr gesetzt und sagen, sie wollen nicht von der Stelle rücken wegen der SBB. Und da scheint im Moment überhaupt keine Lösung in Sicht. Man muss aber auch sagen, dass in Genf noch etwas mehr Zeit zum Verhandeln da ist. Während in Lausanne Baubeginn des Umbaus 2017 ist, wird in Genf erst ab 2021 gebaut. Und vielleicht hilft jetzt der glimpfliche Ausgang in Lausanne, die Wogen auch in Genf etwas zu glätten.
Thomas Guttersohn, wir bleiben in Genf für unser drittes Thema. Genf gibt sich eine neue Verfassung und darin soll nun neuerdings auch das Aussehen des Genfer Wappens verankert werden. Soweit so gut, aber da gibt es Probleme. Welche denn?
Ja, weil das Wappen nach dem Text dieser neuen Kantonsverfassung anders aussehen würde, als es jetzt aussieht. Das Genfer Wappen ist ja zweigeteilt. Links befindet sich ein halber schwarzer Adler mit roter Krone auf gelbem Hintergrund. Rechts ist ein gelber Schlüssel auf rotem Hintergrund. So sieht das Wappen bis jetzt aus. Das ist in einem Gesetz verankert, übrigens in einem sehr alten Gesetz. Und nun soll das eben in der Kantonsverfassung verankert werden. Doch der Verfassungstext sieht ein leicht anderes Wappen vor. Und jetzt nimmt mich Wunder, Eric Facon, ob Sie den Unterschied merken. Nämlich der Verfassungstext sieht vor, dass auf der linken Seite ein schwarzer Adler steht mit roter Krone auf gelbem Hintergrund und auf der linken Seite ein goldener Schlüssel auf rotem Hintergrund.
Das Ganze scheint recht spitzfindig zu sein.
Ja, das ist es allerdings. Der Verfassungsentwurf spricht von einem Adler auf der linken Seite, also von einem ganzen Adler und nicht von einem halben. Und er spricht auch von einem goldenen Schlüssel auf der rechten Seite. Insofern hätte der Schlüssel eine andere Farbe als der Hintergrund auf der linken Seite. Das sind kleine Ungenauigkeiten, aber Ungenauigkeiten, die einige in Genf sehr genervt haben.
Also offensichtlich, Thomas Guttersohn, gibt es da einige Unklarheiten. Aber was genau passierte nun? Wird das Kantonswappen dennoch, trotz all diesen Fehlern, in die Verfassung aufgenommen?
Man hat jetzt auch noch bis zum 14. Oktober Zeit, dann wird die Genfer Bevölkerung über diese Verfassung abstimmen. Da ist noch genug Zeit, um den Verfassungstext so anzupassen, dass er dann auch tatsächlich mit dem jetzigen Wappen übereinstimmt.
Noch ein letztes Thema, Thomas Guterson. Die Statistiken über die Sterblichkeit in der Schweiz besagen, dass im Kanton Waadt eine beinahe unheimliche Zunahme an Todesfällen stattgefunden hat, weit über dem helvetischen Durchschnitt. Hat man denn nun eine Ahnung, woher diese Zunahme kommen soll?
Ja, unheimlich ist das richtige Wort. Die Zahl der Verstorbenen im Kanton Waadt ist zwischen Januar und März um 18,5% gestiegen. In der Schweiz waren es nur 7,5%, also deutlich mehr im Kanton Waadt. Über die Gründe kann man eigentlich nur vermuten. Die Experten sind sich sehr, sehr uneinig. Ein Grund könnte die Kälte sein. Man hat ja zwischen Januar und Februar die kälteste Zeit in der Schweiz gehabt, seit knapp 30 Jahren. Und dann im März war es wieder sehr, sehr mild. Und diese Temperaturunterschiede könnten ein Grund für die vermehrten Todesfälle im Kanton Waadt sein. Doch irgendwie wäre das auch paradox, weil im Kanton Waadt war es nicht unbedingt sehr viel kälter als jetzt im Resten der Schweiz. Ein anderer Grund wäre die Demografie. Der Kanton Waadt, ich habe es vorhin schon gesagt, hat einen großen Zuwachs erlebt in den letzten 10 Jahren, sind sehr viele Leute in den Kanton Waadt gezogen. Dennoch blieb die Sterberate relativ konstant und das ist unlogisch. Wenn mehr Leute in den Kanton ziehen, müsste eigentlich auch die Sterberate steigen. Und vielleicht ist es einfach ein demografisches Phänomen, das jetzt nun nachgeholt wurde und das zufälligerweise einfach in einem sehr, sehr engen Zeitraum die Zahl der Sterblichkeit eben überproportionell stieg. Aber die Experten sind sich uneinig. Es wird noch darüber geforscht. Das kann noch Monate dauern, wenn nicht sogar Jahre dauern, bis man wirklich einen Grund dafür findet, warum zwischen Januar und März so viele Leute im Kanton Waadt verstorben sind. Wir werden darüber sicherlich noch berichten.
Thomas Guterson, Korrespondent von Schweizer Radio DRS in der Romandie.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin.
Diese Woche hat das Tessin einen hohen katholischen Feiertag abgehalten, Maria Himmelfahrt. Hinläufig ist dieser Feiertag, der 15. August, auch als Ferragosto bekannt. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, was es damit auf sich hat.
Ja, man kann sagen, Ferragosto ist einer der wichtigsten kirchlichen und familiären Feiertage Italiens und damit auch des Tessins, das sich ja in kulturell-religiösen Fragen stark an Italien anlehnt. Und die kirchliche Bedeutung Assunzione, also Maria Himmelfahrt, ist von Bedeutung auf der einen Seite und dann gibt es eben diese weltliche Bedeutung als ein, sagen wir mal, Feiertag, der den Wendepunkt des Sommers bezeichnet. Und diese Geschichte ist schon sehr alt. Sie geht nämlich auf den Kaiser Augustus zurück, der Ferragosto, das Eiserne im August sozusagen, als Wendepunkt des Sommers bezeichnete. An diesem Tag hatten nicht nur die freien Römer frei, sondern mussten nicht arbeiten, sondern auch die Sklaven im Übrigen. Also ist wirklich offenbar einer der ältesten heute noch begangenen Feiertage.
Und wie wird dieser Ferragosto denn begangen?
Nun, der religiöse Aspekt hat, wie eigentlich bei vielen kirchlichen Feiertagen üblich, nur noch sehr wenig Bedeutung. Der weltliche aber umso mehr. In Italien und in nicht ganz so extremer Weise auch im Tessin ist Ferragosto der wichtigste Familienfeiertag für den italienischsprachigen Raum. Die Familien kommen zusammen, man isst zusammen, das ist wirklich heilig in Anführungsstrichen. Manche gehen auch picknicken, man geht raus in die Berge. Und dieses Ferragosto hat nach wie vor und immer noch diese symbolische Bedeutung der Wende des Sommers.
Und wie äußert sich das?
Ja, das äußert sich zum Teil schon sehr konkret. So sind die Bauferien im Tessin an Ferragosto gebunden. Die ersten 2 Augustwochen sind in der Regel immer Bauferien und das merkt man dann auch im Tessin, wo ja die Bauwirtschaft eine sehr große Bedeutung hat, deutlich. Alles ist ruhig, es gibt kaum Lastwagen, die unterwegs fahren und das ist ja auch so im Kollektivvertrag der Bauwirtschaft festgelegt. Hier ging es jetzt offiziell am 16. August, also am Donnerstag, wieder los, aber man merkte, das ist noch nicht so richtig angelaufen. Viele haben offenbar nochmals eine Ponte gemacht, also eine Brücke geschlagen und ich denke, so richtig einsetzen wird dann auch in der Bauwirtschaft die Arbeit wieder am kommenden Montag.
Bauferien im Tessin und trotzdem nicht alle Baufirmen haben Urlaub gemacht.
Das stimmt. Interessant ist nämlich, dass die Paritätische Kommission im Tessin, die ja Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer vertritt, mehr Anträge auf Ausnahmen von dem Kollektivvertrag erhalten hat als in den Vorjahren. Und die Kommission ist etwas besorgt, auch in diesem Zusammenhang, zumal man in diesen ersten beiden Augustwochen auch Kontrollen durchgeführt hat. Und da hat man festgestellt, dass es doch einige Fälle gab, wo gebaut wurde, wo die Arbeiter nicht frei hatten, aber ohne eine Bewilligung zu erhalten. Und das sind natürlich Fälle, die diese Kommission Sorgen bereiten. Und die können natürlich nur durch Kontrollen aufgedeckt werden.
Zu unserem zweiten Thema, Gerhard Lob. Wir gehen nach Bissone, einer kleinen, pittoresk gelegenen Gemeinde am Luganersee. Diese gibt in diesen Tagen aber nicht wegen der schönen Lage zu reden, sondern mehr wegen eines handfesten politischen Streits. Was ist denn da genau passiert?
Ja, es ist eine wirklich kuriose Geschichte, kann man sagen, denn Bissone hat 7 Gemeindeangestellte, also Gemeindebeamte, und allen diesen 7 Beamten hat sie die vorsorgliche Kündigung geschrieben.
Eine kollektive Kündigung, warum denn das?
Nun, es gibt ein Gemeindeorganisationsgesetz im Tessin mit einem Artikel 127, und dieser besagt, dass eigentlich die Arbeitsverträge von Gemeindeangestellten immer auf die jeweiligen Legislaturperioden beschränkt sind und dann erneuert werden müssten. Das heißt eigentlich immer 4 Jahre, und das ist ja passiert. Im April ist die neue Gemeindeexekutive und Legislative gewählt worden, übrigens alle Gemeindewahlen. Aber man muss eben sagen, dass das eigentlich in der Praxis nie jemand gemacht hat, dass dann zum Beginn, also innerhalb von 6 Monaten nach den Wahlen, nach den Erneuerungswahlen muss das passiert, dass man da diesen Beamten wirklich eine vorsorgliche Kündigung geschickt hat.
Bissone hält sich also ans Gesetz und schwimmt damit irgendwie gegen den Strom. Aber warum denn?
Nun, ich denke, der Schlüssel ist beim Gemeindepräsidenten zu suchen. Der Mann heißt Ludwig Groser. Er ist ein Querdenker und er hat auch schon mit anderen Vorschlägen und Initiativen viel Staub aufgewirbelt. Er hat ja mal vorgeschlagen, die Autobahn zu überdachen. Bissone, ich erinnere kurz daran, liegt ja sozusagen in der Kurve der Autobahn A2 am Luganersee, die Autobahn, die dieses Dorf wirklich in 2 Hälften zerschneidet. Jetzt hat man riesige Lärmschutzwände dort verwirklicht. Er wollte das überdachen, aber es kam nicht mehr dazu. Aber er hat damit immer bewiesen, dass er ein Eigendenker ist, und das spielt eine Rolle. Denn er hat gesagt, das Gesetz gibt uns diese Möglichkeit, wir müssen das eigentlich machen. Der Souverän hat uns gewählt und wir müssen wieder die Beamten bestimmen. Also ist es auch richtig, dass man da mal vorsorglich kündigt und dann sieht, wen man übernimmt und wer vielleicht doch besser durch eine andere Person ersetzt werden könnte, welche diese Aufgabe allenfalls besser ausfüllt.
Und wie wurde jetzt darauf reagiert in der Öffentlichkeit?
Nun, es ist natürlich schnell ein politischer Händel entstanden. Außer Rand und Band sind wirklich die Freisinnigen, die ja in Bissone die Macht verloren haben, an eben diese Formation von Großer Nuova Bissone, die jetzt sogar eine Mehrheit eben haben, im kleinen Gemeinderat. Und man muss sagen, es wirbelt Staub auf, aber auf der anderen Seite fußt eben dieser Entscheid auf einem Gesetz, das nach wie vor gültig ist in dieser Gemeinde. Der VPOD zum Beispiel als Gewerkschaft hat deswegen auch gesagt, man fechte das nicht an, weil es rechtlich okay sei, aber man verweise eben darauf, dass das in der Praxis schon längst nicht mehr angewendet würde und etwa auch beim Kanton als Arbeitgeber schon längst abgeschafft wurde. Eigentlich stand das auch mal dem Kanton zu. Ich denke persönlich, es ist eigentlich eine ganz interessante Debatte und zeigt auch auf, dass eigentlich Gemeindeangestellte keine Lebensstellung haben, das, was sie vielleicht selbst manchmal ein bisschen vergessen.
Kommen wir zum nächsten Thema, Gerhard Lob, und da geht es um eine Person, die Anfang dieser Woche verstorben ist. Es geht um den erst 63-jährigen Arzt und Lega-Politiker Giorgio Salvadè. Ein Lega-Politiker der ersten Stunde. Welche Bedeutung hatte er denn genau?
Eine wichtige Bedeutung, würde ich sagen. Denn man muss bedenken, dass die Lega als regionale Protestbewegung Anfang der 1990er Jahre gegründet wurde, damals mit ganz, ganz wenigen Personen. Bignasca ist bekannt in der Deutschschweiz, Giuliano Bignasca, der Bauunternehmer. Er war immer schon der Kopf und Führer dieser Bewegung, aber diese Bewegung hatte immer Mühe, wirklich herausragende, in Anführungszeichen, Personen zu finden. Und es sind auch bis heute nur sehr, sehr wenige, die sich dort exponieren und die zugleich beispielsweise einen akademischen Titel haben, die Ärzte sind oder Anwälte. Das sind ja die Personen und Berufsgruppen, die im Tessin eigentlich die Politik immer schon bestimmt haben und die eigentlich in den Parteien wie FDP und CVP zuhauf da sind. Da gab es ganz wenige und Salva D. war einer der ersten, der sich dort exponiert hat. Und er wurde ja dann auch 1992, also vor 20 Jahren, zusammen mit Marco Boradori, dem heutigen und langjährigen Staatsrat, ins Municipio von Lugano gewählt. Und das hatte natürlich schon eine ziemlich bedeutsame Signalwirkung auch nach außen, dass sich so eine Person exponiert hat.
Salva D. spielte also eine wichtige Rolle, sagen Sie, Gerhard Lob. In welchen Bereichen äußerte sich das denn konkret?
Nun, er hat viele Positionen der Lega in der Gesundheitspolitik mitbestimmt. Er hat aber auch beispielsweise damals als Mitglied des Municipio von Lugano sich sehr engagiert für die Universität der italienischen Schweiz, die ja 96 gegründet wurde, also eine sehr junge Universität. Und da hat er doch ziemlich Gas gegeben damals und die Lega hat da schon auch eine Rolle gespielt. Ich möchte aber noch auf ein anderes Moment verweisen, denn Salva D. war ein Exponent einer wichtigen religiösen Laienbewegung, die im Tessin stark ist, Kommunione und Liberazione, Kommunion und Befreiung. Und die Lega war immer relativ nahe an dieser katholischen Laienbewegung. Und ich denke, Salva D. war da auch eine Schlüsselfigur, denn Bignasca und die Lega haben die katholische Kirche oder auch solche Laienbewegungen nie kritisiert, nein, im Gegenteil, eher unterstützt. Das gilt im Übrigen auch für die Privatschulen, die zum Teil im Tessin von Kommunion und Liberazione geführt werden. Also da gibt es eine Scharnierfunktion, die recht bedeutsam war von Salva D.
Ein letztes Thema, Gerhard Lob, die Kultur. Am letzten Wochenende ist das 65. Filmfestival von Lugano zu Ende gegangen. Welche Bilanz zogen denn die Veranstalter?
Es erstaunt nicht ganz. Die Veranstalter selbst haben eine durchwegs positive Bilanz gezogen. Am Dienstag gab es, wie schon im letzten Jahr im Übrigen, eine außerordentliche Generalversammlung. Da kamen dann die wichtigsten Exponenten zusammen und man hat festgestellt, dass eben gerade in Bezug auf die Zuschauer ein ganz, ganz kleines Plus noch erwirtschaftet werden konnte. Es sind ungefähr 160.000 Zuschauer. Auch Marco Solari als Präsident zeigte sich zufrieden, weil das ganze Festival konsolidiert ist. Also offiziell ist die Sache gut aufgegleist. Man konnte allerdings auch kritische Interviews lesen, etwa von Nadia Dresti, auch die in der Programmierung eine wichtige Rolle spielt. Und sie sagte, dass nach wie vor das Problem der Unterbringung ein riesiges Problem sei, dass man eben nicht die geeigneten Hotels und Unterkünfte in Locarno mehr hätte, um die Personen oder wichtige Personen unterzubringen. Das bleibt also ein heißes Thema.
Gerhard Lob aus dem Tessin.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.